Ja, herzlich willkommen zum zweiten KI-Vortrag hier in dieser Sitzung. Ich berichte über Dinge, die wir gerade erst begonnen haben. Actinia Copilot Urban, effizientere Stadtanalyse mit KI und Open Source. Hier ist tatsächlich ein Unterschied zu dem, was wir vorher gehört haben, in dem Sinne, dass wir uns wirklich auf Open fokussieren. Ich werde hier über ein Projekt berichten, was ein ESA-Antrag war, also ein laufendes ESA-Projekt ist, Europäische Raumfahrtbehörde, Agentur. Und es geht darum, die Integration von Large Language Models mit Open-Source-Technologie durchzuführen. Vielleicht generell nicht ganz unähnlich zu dem, was wir vorhin gesehen haben, aber in diesem Fall nutzen wir andere Software, nämlich die Geoprocessing Engine Actinia. Der Originalautor sitzt übrigens hier auch im Publikum. Und wir arbeiten daran, das Ganze auch agentenbasiert zu machen, um Open-Weight-Modelle zu kombinieren. Das ist der Unterschied zu vielen Anwendungen, die wir vorhin gesehen haben. Hier geht es eben wirklich darum, die Dinge lokal zu haben, beziehungsweise offen zu haben und das Ganze eben anders als jetzt irgendwie in, sagen wir so, USA-Modellen zu basieren. So, erst kurz, wer sind die Player? Einmal Mundialis, unsere Firma. Wir haben uns 2015 gegründet. Wir sind jetzt 13 Leute plus studentische Hilfskräfte. Fokus auf Open Source und Open Data. Ich selber bin schon, habe ich heute mal nachgerechnet, seit 33 Jahren GRAS-User, das ist schon erschreckend lange, und seit 28 Jahren GRAS-Entwickler. Also ich habe in der Studienzeit schon damit angefangen und das Ganze dann immer weiter getragen und bin natürlich nicht allein inzwischen. Es ist wirklich eine sehr große Community geworden. Meine Rolle wird immer kleiner und das ist gut so. Und als Firma fokussieren wir uns darauf, Geodaten zu analysieren, die Software dafür zu schreiben, Software weiterzuentwickeln, das Ganze als Open Data und Open Source zu machen. Und in den letzten Jahren ist eben auch sehr viel KI dazugekommen. Wir beschäftigen uns, und das kommt die Firma auch original her, mit den Copernicus-Zeitreihen 2015. Das war ja sozusagen der Start der frei verfügbaren Copernicus-Daten. Daraus wurde dann natürlich mehr: Luftbildauswertung, Umweltmonitoring, Simulation, Zeitreihenanalysen und so weiter und so fort. Dann haben wir aber einen Partner gefunden hier für dieses Thema. Das ist die Vago Solutions. Sie kommt aus Hennef in der Nähe von Bonn, noch etwas kleiner, etwas jünger. Und die haben eine Spezialität, die uns hier sehr interessiert. Sie haben sich nämlich auf das Nachtrainieren von offenen Modellen spezialisiert, auch Entwicklung von agentenbasierten Systemen, und haben da schon einige Systeme für Unternehmen veröffentlicht und bereitgestellt. Auch ganz andere Themen, als wir das machen, in der Rechtsberatung und so weiter. Und in dem Bereich sind die Kollegen unterwegs. Ein Modell, was recht bekannt ist von ihnen, heißt Sauerkraut LM. Ist natürlich dann auch, gerade wenn man die Außenwirkung betrachtet, außerhalb Deutschlands durchaus griffig. Und das ist hier das Lama-Sauerkraut-Modell, was man da sieht. Lama auch schön zu sehen. Und das hat über 1 Million Downloads auf Hugging Face. Hugging Face ist eine Plattform, wo diese Modelle bereitgestellt werden. Also auch alle möglichen anderen Modelle natürlich. Aber 1 Million Downloads ist schon ganz ordentlich, muss man sagen. Und das, was uns hier interessiert hat, ist eben, das hatte ich eingangs schon gesagt, es geht nicht um Large Language Models notwendigerweise, die gigantisch großen Rechenzentren brauchen und unfassbar viel Energie benötigen, sondern um die Gegenrichtung Small Language Models, nämlich kleine, nachtrainierte Systeme, die klein sind, die auf normalen, in Anführungsstrichen, Systemen laufen können, die auch auf etwas spezialisiert sind, und damit beschäftigen wir uns dann entsprechend. So, worum geht es? Urbane Datenanalyse, wie wir wissen, ist das komplex. Urbane Gebiete sind logischerweise komplex. Es gibt viele Daten, es fehlen Daten, es werden Daten erhoben, es gibt viele Dimensionen. Über die Zeit ändern sich Dinge sehr schnell und entsprechend ist die Auswertung von Daten ein komplexes Thema. Das ist für Fachmenschen weiterhin so. Natürlich wird vieles einfacher und die Software wird demokratischer dadurch, dass sie eben Open Source ist mit Dokumentation. Aber trotzdem sind für viele Fragestellungen, ist Fachwissen notwendig. Und was wir auch gerade noch gesehen haben, starke Abhängigkeit von proprietären Lösungen ist natürlich ein Problem, nicht nur bei KI-Modellen, sondern auch bei der Software selbst. Deshalb gibt es ja auch diese Konferenz, um eben vorzustellen, was es noch so gibt. Und der verschärfende Fachkräftemangel spielt vielleicht auch noch eine Rolle. Das heißt also, über Automatisierung von Prozessen und das Senken der Barriere, wie kann ich Dinge analysieren, trägt natürlich dazu bei, dass wiederum von dem verfügbaren Personal auch mehr Leute Dinge tun können. Status quo haben wir gerade schon eine ganze Menge gehört. Da will ich auch gar nicht im Detail drauf eingehen. Es ist klar, die proprietären LLMs dominieren den Markt. Sie können vieles, das ist klar. Die Geo-Awareness lässt teilweise zu wünschen übrig. Und da komme ich dann auch noch gleich drauf, was das bedeutet. Ein Problem, und muss man sagen, es ist schon ein bisschen eine Falle, ist, dass die Zugänglichkeit zu diesen Modellen sehr einfach ist. Die APIs sind sehr gut, die sind gut dokumentiert, einfach zu benutzen. Pip-Install, irgendwas, dann hat man sozusagen. So, damit zementiert man natürlich auch eine Abhängigkeit. Und das zu überwinden, ist nicht ganz trivial. Und wie wir ja nun wissen, braucht man nur Nachrichten zu hören, digitale Souveränität spielt schon eine relevante Rolle und immer mehr. Und entsprechend haben wir eben überlegt, mit diesem Antrag, den wir letztes Jahr natürlich schon geschrieben haben, zu gucken, was kann man denn da machen. So, die Idee, Actinia Copilot Urban, geht also um die Kombination von Open-Weight LLMs oder SLMs, ist jetzt egal, ich werde es einfach weiter LLMs nennen, mit Open-Source-Geo-Analysen. Das Ganze auch idealerweise ein bisschen deterministischer, also nicht, dass bei jeder Berechnung was Neues rauskommt, denn das ist das, was wir natürlich nicht gebrauchen können. Und die Möglichkeit eben, was wir eben auch schon gesehen haben, in natürlicher Sprache mit dem System kommunizieren zu können, also eine Frage zu stellen und dann idealerweise eine Antwort zu bekommen. Ziel eben Kompetenz und digitale Souveränität. Ich hatte schon ESA als Sponsor hier genannt. Das ist das Incubed-Programm, bei dem wir uns beworben haben. Das ist also eine Teilförderung, die man hier bekommen kann. Und das haben wir gewonnen. Das Projekt hat vor, wie gesagt, wenigen Monaten angefangen. Also de facto sind wir in Monat 1,8 oder sowas. Die Folien, die gleich kommen, die sind nicht älter als 48 Stunden. Und insofern bitte ich um etwas Geduld, dass es noch keine perfekten Use Cases hier sind. Einfach deshalb, weil wir noch nicht so weit sind. So, Umsetzung, auch Retrieval Augmented Generation ist bei uns natürlich auch dabei, weil das einfach für die Verarbeitung lokaler Daten essentiell ist. LLM, in diesem Fall Open-Weight LLMs, kombiniert mit Actinia. Das ist ein OSGeo Community Projekt, das haben wir hier schon letztes Jahr und auch woanders vorgestellt. Eine Geoprocessing Engine, mit der man eben Daten analysieren kann. Es ist letztlich eine, mal ganz runtergebrochen, eine REST-API um GrassGIS und GDAL und andere Software drumherum. Da muss nicht Gras drin sein, man kann letztlich auch andere Skripte und Software drin ausführen, aber man bekommt eben eine standardisierte API dazu, die sich auch selbst dokumentiert und so weiter. Und damit kann man eben analysefähige Daten, die gibt es ja immer mehr, das ist sehr schön, also auch als offene Daten in handlungsrelevante Informationen übertragen und das Ganze durch Stellen von Fragen. Nicht? Hier sehen wir oben in dem Beispiel, wird die Frage gestellt, gib mir mal bitte alle Landnutzungsklassen in diesem Gebiet. Und dann wird entsprechend geantwortet und auch eine Beschreibung gegeben. So, der Unterschied ist jetzt vielleicht, dass nicht die ganze Karte von der KI gemacht wird. Und das ist eben unser Punkt. Wir setzen hier lieber auf Prozessketten, die zum Beispiel in Actinia laufen. Das könnten meinetwegen auch Python-Skripte sein oder was auch immer. Das meiste ist sowieso Python. Die werden dann ausgeführt und damit nutzt man dann standardisierte Prozesse, die auch immer wieder reproduzierbar sind. Die kann man sich natürlich jetzt über ein LLM generieren lassen, aber dafür hat man den dann, diesen Prozess, und kann den weiter verfeinern, angucken und weiterreichen. Und das ist auch letztlich das Prinzip, was wir hier mit abdecken. Die FAIR-Prinzipien wurden ja auch schon öfters zitiert. Findable, accessible, interoperable and reusable. Da brauche ich jetzt wahrscheinlich hier nicht groß weiter darauf einzugehen. Metadaten, offene Schnittstellen, Formate natürlich. Wir setzen ja auch auf die GDAL-Library, die natürlich sehr viele Formate kann. QGIS tut das genauso und andere Softwareprojekte auch. Da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir dann kompatibel sind mit dem Rest der Welt. Und der offene Code-Stack, also die Software zu haben und weitergeben zu können, ist eine Sache. Aber wie schon angesprochen, die Prozessketten, die bestimmte Dinge berechnen, jetzt im urbanen Kontext in diesem Fall, ist der andere Teil, und auch das kann man entsprechend weiterreichen oder als Templates managen, und dann muss man auch nicht immer von vorne anfangen. Jetzt kurz zur Architektur. Das Schaubild kann man fast ignorieren, halt das übliche komplizierte Schaubild, was immer in Entwicklung ist und immer nicht ganz die Realität reflektiert. Darum geht es nicht. Ich will nur einmal kurz sagen, wie es funktioniert. Die User, Userinnen sprechen also idealerweise in ihrer Sprache in das System rein, kann geschrieben werden, könnte man sich auch ein Sprachinterface überlegen, ist egal sozusagen. Dann ist das LLM dafür zuständig, erstmal diese Anfrage zu verstehen, worum geht es denn da genau. Das Ganze wird dann entweder übersetzt in einen oder wird in einen Actinia-Prozess übersetzt, um diese Actinia-API steuern zu können. Beziehungsweise muss dann natürlich auch geguckt werden, wie wird denn diese Berechnung jetzt genau gemacht. Und dazu, und das ist auch eine Sache, da sind wir in der Entwicklung, muss man halt gucken, inwieweit man neue Prozesse automatisch generieren kann. Ist das dann noch brauchbar oder nicht? Aber das Ganze geht natürlich aus einem Katalog. Wir haben ja letztlich eine API zur Verfügung. Ich hatte schon gesagt, dass die ganze GRAS-Funktionalität, das sind so um die 600 Funktionen, die es da gibt, von Höhenmodellanalysen über 3D-Analysen, was auch immer, Starkregenereignisse, Erosion, viel. Und das Ganze ist auch schon in der API mit abgebildet. Das heißt, man fängt nicht bei Null an und rät irgendwie aus dem großen Raum des LLMs, was könnte das wohl sein, sondern man kann sich natürlich wirklich auf diese existierende Beschreibung stützen und entsprechend finde ich das sehr vielversprechend. Als Ergebnis kommen dann natürlich Karten raus und die Geodaten selber, wenn man sie weiterverarbeiten will, und werden zurückgegeben und basierend als LLM eben zum Beispiel Sauerkraut-LM. So, nochmal im Detail von der Frage zur Handlungskarte hier genannt. Ich frage zum Beispiel, in welchen Stadtquartieren Bonns ist der Handlungsbedarf am höchsten, weitere Grünflächen zu schaffen? So, da muss bei der Intention natürlich geguckt werden, was heißt denn jetzt Grünfläche genau? Wahrscheinlich ist vielleicht so eine Art Park gemeint, muss also eine Mindestgröße haben. Dann muss irgendwie die Bevölkerung dabei sein. Es muss natürlich dabei sein, wo leben die Leute? Meinetwegen Hausumringe. Dann kann man das irgendwie übereinander schieben in irgendeiner Form. Da gibt es auch verschiedene Methoden. So, und das ist diese Analyse, die natürlich im Backend dann passiert. Zielgebiet Bonn wird da identifiziert als relevante Datenlayer, wird identifiziert Bevölkerungsdichte und vorhandene Grünflächen, denn wir wollen sie ja nicht rausfinden, wo sie schon sind, sondern da, wo sie fehlen. Das heißt also hohe Bevölkerungsdichte und im Umkreis eben wenig Grün. Das gibt ja diese 330-300-Regel zum Beispiel als ein Konzept. Sowas könnte man vielleicht implementieren. Ich habe vergessen, wie es geht. Ich will drei Bäume aus dem Fenster sehen. Und so weiter. Und 300 Meter ist dann die nächste Grünanlage, so in der Richtung. Also solche Dinge könnte man da quasi mit reinpacken. Als Filter natürlich Grünflächen, habe ich schon gesagt, die können aus Stadtkarten kommen, die können aus OpenStreetMap kommen, die können auch aus Satellitenbilder kommen, wenn die Daten zum Beispiel veraltet oder nicht verfügbar sind. Wir müssen ja auch nicht immer über Deutschland reden, sondern es können ja sonst wo auf dem Globus sein. Und entsprechend ließen sich diese Daten dann, also Grünflächendaten, auch aus Luftbildern oder Sentinel-Daten ermitteln. Und Kontext zum Beispiel, wenn es jetzt meinetwegen um Gesundheitseffekte von Grünflächen auf die menschliche Gesundheit geht, dann würde man Kontext noch mitgeben, damit das Ganze ein bisschen fokussierter arbeiten kann. Berechnung. Hier wird dann in diesem Fall meinetwegen eine Actinia-Prozesskette erstellt und ausgeführt. Das ist auf der Seite diese JSON-Datei. Da sind die einzelnen, kann man jetzt nicht lesen, aber die einzelnen Schritte drin. Importiere die Daten, tue dieses, tue jenes und exportiere dann am Schluss das Ergebnis. Und da steht auch drin, wo die Daten herkommen. Die müssen, und das wäre vielleicht auch eine agentische Sache, dann vielleicht sozusagen bestellt werden, denn wir haben natürlich nicht alle Daten da, wo dieses System läuft, in der Kommune, bei uns, wo auch immer, nicht zur Verfügung stehen, sondern die müssen natürlich auch irgendwie beschafft werden. Das heißt, die Sentinel-Daten müssen vom Copernicus Data Store kommen oder Höhenmodell kommt meinetwegen in NRW von dem entsprechenden Geoportal und so weiter und so fort. So, und dann wird eben berechnet, dann kommt das Ergebnis raus und das ist auch etwas, was in der Vergangenheit immer wieder gefehlt hat. Es wird eine Analyse durchgeführt und eigentlich brauchen verschiedene Arbeitsgruppen auch dann einen Bericht, eine Beschreibung dieser Sache, insbesondere wenn sie nicht so tief drinstecken. Beispielsweise Stadtverordnete sollen über irgendwas entscheiden, dann wäre es schon gut. Die Karte kann man sich angucken, kann man sich einen Gedanken machen, aber es wäre auch durchaus interessant zu wissen, was steckt denn jetzt genau dahinter. Und da viele Leute in Eile arbeiten müssen, wäre es auch schön, das dann als Bericht lesen zu können, der dann illustriert. Und sowas kann man natürlich dann auch mit generieren. Das heißt, man kann eine interaktive Karte ausliefern, man kann die Daten bereitstellen und den Report dazu auch noch gleich darstellen. Hier in unserem Mockup-Beispiel Zugänglichkeit von Grünflächen in Abhängigkeit der Bevölkerungsdichte und je nach Farbton ist das jetzt hier mal so grafisch dargestellt, ist entweder sehr hoher Handlungsbedarf oder auch nicht. Und wenn man genau hinguckt, da sind einige grauen Flächen, wo Gebäude zu stehen scheinen, da wohnt aber niemand. Und deshalb, weil es meinetwegen eine Schule ist oder was auch immer für ein Museum, für ein Gebäude, das kriegen wir dann eben über die Bevölkerungskarten verteilt. So, das ist jetzt nur ein schnelles Beispiel. Hier nochmal eher in Chatbot-Art und Weise dargestellt. Also das sind echte Screenshots, die wir hier, wie gesagt, vorgestern erstmalig erzeugt haben. Man spricht mit dem System, das heißt hier oben, gut, das haben wir jetzt hier auf Englisch gemacht, weil die ESA auch gerne auf Englisch lesen möchte, kann man aber auf Deutsch genauso durchführen. Erklär mal die Farben in dieser Karte. Die Karte ist die World-Pop-Karte, manche kennen die vielleicht, das ist die 100 Meter aufgelöste Bevölkerungskarte der Welt, gibt es für jedes Land. Die haben wir hier mal als Basis genommen. Wenn es bessere Karten gibt, kann man ja auch das System fragen, ob es bessere Karten gibt. Dann können die natürlich genauso benutzt werden. Und dann wird hier eben erklärt, so eine Art Legende in Textform. Hat übrigens auch Vorteile für Leute, die zum Beispiel nicht sehen können. Das heißt also, Barrierearmut kann man damit auch noch herstellen, indem man sich diese Dinge erklären lässt. Und dann geht das entsprechend weiter. Ich habe jetzt hier virtuell runtergescrollt und das System hat also auf den Bonner Raum reingezoomt, dann die Karte weiterverarbeitet, vielleicht auch noch eine Disaggregation gemacht in Bezug auf die Häuser, damit die Menschen wirklich in den Gebäuden sind, vielleicht noch mit einer Vorfilterung, dass öffentliche Gebäude nicht bewohnt sind und so weiter. Und dann kommt, wie man hier sehen kann, die entsprechende Karte, hier ist Bonn, da wäre der Rhein, raus, wo verschiedene Prioritäten dann grafisch dargestellt sind. So, damit bin ich eigentlich am Ausblick angekommen. Wir sind in der Demonstrator Phase. Das ist jetzt bei den ESA InCube Projekten so angelegt, dass man für 6 Monate erstmal einen Demonstrator baut, dann gibt es ein Review. Das wird jetzt im Sommer stattfinden. Und wenn wir das Review überleben, dann geht es weiter mit einer einjährigen Phase, um einen Prototypen zu entwickeln. Das heißt, wir sind eben noch in der Vorprototypenphase gerade. Muss aber sagen, dass das doch sehr schnell geht, wenn man die Werkzeuge hat und die Menschen, die damit umgehen können. Und insofern bin ich da positiv gestimmt, dass wir da auch weiterkommen in die zweite Phase. Wir wollen natürlich weitere Datenquellen integrieren. Das ist dann auch basierend auf Katalogen beispielsweise, dass eben letztlich das agentische System sich mittelfristig dann die Daten selber besorgen kann, die dann verarbeitet werden. Und wir wissen ja, bei Geodaten kommt es wirklich auf die Details an. Pixelgeometrie, Position, Projektion, Bereiche, Minimum, Maximum. Sehe ich jetzt eine Dichte, sehe ich die absolute Zahl? Jetzt bei Bevölkerung beispielsweise ist ja auch nicht dasselbe. Und das Ganze muss ja entsprechend mit berücksichtigt werden. Das heißt, da werden reichlich Metadaten verarbeitet. Deutsche Verwaltungssprache ist auch so ein Thema. Da bin ich jetzt so mäßig drin. Vielleicht in der Abrechnungssprache kenne ich mich jetzt aus, weil ich sowas ab und zu mal tun darf. Aber andere Dinge natürlich nicht. Und um das hinzubekommen, haben wir im Vorfeld mit mehr als 10 Partnern Kontakt aufgenommen, die ihre Use Cases sozusagen mitbringen und auf die werden wir jetzt auch demnächst zugehen und dann nochmal eben verfeinern sagen, wir haben jetzt angefangen, jetzt brauchen wir euren konkreten Use Case, um den dann auch in der Demonstrator Phase zeigen zu können, damit quasi für die auch klar wird, okay, das geht in die richtige Richtung oder eben Korrekturen kommen und sagen, es wäre besser, wenn wir das in die andere Richtung weiterentwickeln. Da sind wir auch offen, wir sprechen gerne mit Ihnen, wenn Sie Interesse haben daran, irgendein Use Case da mal irgendwie einzubringen, dann können Sie uns am Stand treffen. Wir sind auch hier an unserem Hoodie gut erkennbar. Hier vorne sitzen weitere Leute von Mondialis und damit möchte ich den Vortrag schließen und mich für die Aufmerksamkeit bedanken.
Ja, vielen Dank, Markus, für deinen Vortrag. Es gibt einige Fragen, die mit den meisten Votes lautet: Kann die KI auch die passende kartografische Darstellungsmethode sowie Farbskala passend zu der Fragestellung auswählen? In Klammern Intensität, Qualität, Ausbreitung.
Da würde ich einfach mal spontan Ja sagen. Da müssen wir natürlich ein bisschen der KI was beibringen noch, aber die Sache ist ja jetzt nicht, also sagen wir mal so, Kartografie, ich denke jetzt an Projektion beispielsweise, dann kann man zum Beispiel gucken, in welcher Gegend bin ich, da gibt es von dem Proj-Projekt auch ein Lookup-System, ich klicke in die Karte, das kann ja das System auch tun, habe also Koordinaten, dann wird mir gesagt, welche Projektionen sind da gültig, dann haben wir schon mal die Auswahl massiv reduziert. Auf die, die gültig sind die amtlich gültig, sind die üblich, ne, und solche Dinge, und dann kann man das immer weiter runterbrechen auf eine Selektion, die Sinn macht. Was jetzt die Ranges angeht und so weiter, hat ja gerade schon als Beispiel genannt, Populationsdichte oder absolute Bevölkerung pro Fläche, das muss man natürlich den Metadaten entnehmen, und wir haben einen reichen Katalog an Legenden schon zur Verfügung. Das heißt, die Zuordnung ist da auch kein Hexenwerk.
Aha, also auf Legenden wird auch trainiert, wie Dinge dargestellt werden?
Ja, also das würde ich jetzt grob in das Metadatenpaket mit aufnehmen. Also nicht nur, was stellt die Karte dar, sondern auch natürlich die Beschreibung der Daten, Minimum, Maximum und was sehe ich hier eigentlich.
Dann eine Frage, die gerne im Zusammenhang mit KI gestellt wird. Gibt es schon Erfahrungen zu Fallstricken beim Formulieren der Prompts? Also werden da Sachen falsch interpretiert, wird halluziniert?
Also das mit dem Halluzinieren, das versuchen wir ein bisschen mit den Prozessketten in den Griff zu kriegen. Es kann natürlich jetzt sein, dass eine komplett irre, sage ich mal, in Anführungsstrichen Prozesskette erstellt wird, die aber mathematisch das richtige Ergebnis, sagen wir mal, von der Einheitskontrolle Person pro Quadratkilometer ausrechnet. Ja, da werden wir noch einiges tun müssen, was Plausibilitätskontrollen angeht. Also ausschließen würde ich hier schon mal gar nichts. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig bei KI-Themen. Plausibilitätskontrollen halte ich dafür essentiell. Kritisches Kontrollieren, was wird da generiert und so weiter. Wir würden da auch sicherlich sehr viel mit Tests arbeiten etc.
Wie sieht es denn mit der Kontrolle der Endergebnisse aus? Also nicht nur auf Plausibilität, sondern stimmt das auch? Also wie lässt sich das Ergebnis der KI validieren, außer manuell? Beziehungsweise abschätzen, ob es gut, richtig oder nicht gut oder falsch ist?
Ja, das ist keine unähnliche Frage zu der Frage von eben. Wir arbeiten ja da mit unseren Projektpartnern zusammen, um genau das zu verhindern, dass wir denken, dass die öffentliche Verwaltung diese Sache gebrauchen könnte, aber das ist dann nicht so. Ne, da werden wir konkrete Fallbeispiele entwickeln und wo auch genau die Ergebnisse bekannt sind, um das eben validieren zu können. Wenn das jetzt irgendwann mal in den Produktionsbetrieb geht, das wird schon noch ein, zwei Tage dauern, dann müssen wir natürlich gucken, was wir da machen. Und dann denke ich, wird es auf Plausibilitätskontrollen, die sicherlich auch im gewissen Sinne KI-basiert sein dürften, dann hinauslaufen.
Dann folgen zwei eher technische Fragen. Ist für solche Analysen nicht trotzdem immer ein Datenmodell, in Klammern, oder ein Mapping auf ein Datenmodell notwendig, welches dem LLM bekannt ist und auf dessen Grundlage eine deterministische Abfrage erzeugt werden kann? Woher soll sonst das Wissen kommen, was eine Grünfläche ist?
Das ist ja letztlich eine Kontextfrage. Also ich glaube nicht, dass wir, sagen wir so, die gesamten GIS-Begriffe dem LLM beizubringen sind. Mhm. Das ist ja das, was wir quasi ein bisschen umschiffen wollen. Aber was eine Grünfläche ist, das ist natürlich eine Sache, die dann aus dem, wir haben ja auch Retrieval Augmented Generation gesagt, ne? Das ist das System, wo auch eigene Daten reinkommen. Wenn eine Kommune eine bestimmte Definition, ich sage jetzt immer Kommune, nicht? Wir sind ja hier im urbanen Kontext gerade aktuell unterwegs. Wenn eine Kommune eine bestimmte Definition hat, dann muss die natürlich erstmal dem System ins System reingefüttert werden. Und da sich das System da aus diesem Wissenspool dann auch bedient, gehe ich davon aus, dass das jetzt nicht allzu stark abweicht. Und wenn jetzt klar ist, dass bestimmte Dinge gar nicht definiert sind, dann ist das vorher zu definieren.
Eine Frage lautet, wie funktioniert das mit Updates der LLM wie Sauerkraut LLM in dem Prozess?
Ja, ich würde sagen, tatsächlich würde ich die Frage an unsere Partner schieben. Kann ich jetzt konkret nicht beantworten, wie die das machen, aber im Endeffekt sehe ich das genauso wie bei Softwareentwicklung. Man hat semantische Versionierung und die gibt es bei diesen Modellen genauso. Das heißt, es werden immer wieder neue Versionen ausgerollt, die natürlich dann im Verhältnis zur Vorversion Unterschiede haben. Die sind zu beschreiben, dass man eben auch weiß, wo befinde ich mich denn jetzt gerade. Und das Ganze wird transparent gehalten, dass man eben sehen kann, okay, das System basiert eben auf meinetwegen Sauerkraut-LM-Version sowieso. Und wenn es ein Upgrade gibt, dann kriegt man das entsprechend mit.
Und da muss neu trainiert werden wahrscheinlich.
Sag mal so, dieser Upgrade-Prozess, der beinhaltet ja schon das, und das ist jetzt eben das Wichtige, es ist eine Nachtrainierung. Wir trainieren nicht von null, sondern wir trainieren weiter. Und das ist ein massiver Unterschied. Ist auch energetisch besser.
Dazu auch noch die letzte Frage. Wird ein Modell nicht größer, je mehr Sprachen es unterstützt? Wäre es nicht effizienter, sich auf Englisch oder Deutsch oder wenn Sauerkraut das schon vielleicht ganz gut kann, zu beschränken und dafür Ressourcen zu schonen und Parameter zu sparen?
Ja, guter Punkt. Das gehen wir so an, indem wir das Ganze modularer gestalten. Es ist nicht so, dass eine LLM macht alles. Ja, Natural Language Processing, NLP, ist eine andere Baustelle als eine Geo-Prozesskette zu generieren. Das muss nicht notwendigerweise in einem System sein. Wenn ich jetzt ein Multisprachenmodell habe, was Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch und Spanisch kann zum Beispiel, ja, dann würde ich das möglicherweise auch separat halten, denn Sprache oder Intent Recognition kann man ja auch zweistufig machen, indem ich meinetwegen, ich spreche auf Italienisch rein, das System übersetzt dann zum Beispiel in Englisch weiter und der Rest geht dann auf Englisch weiter. Das ist ja keine ausgeschlossene Sache. Ich muss aber sagen, ich weiß die hundertprozentige Antwort aktuell nicht. Da würde ich die Joker-Karte nehmen und unseren Partner anrufen.
Okay. Und dann eine Frage, die es auch in der vorherigen Session gab. Gibt es Erfahrungen mit der Vektorerweiterung in Postgres bzw. im Kontext RAG?
Auch bei uns bislang nicht, aber ich verweise auf Monat 1,8. Ich werde mir das vormerken und das kann schon sein, dass das nochmal eine Rolle spielt bei uns.
Vielen Dank für den Vortrag und die Beantwortung der Fragen.
Danke sehr.